Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich freue mich, dass wir die Runde heute Abend eröffnet, Erik Vossens-Hansen. Ein Hummerleben ist das jüngste Werk, das Sie mitgebracht haben. Sie sind keine neue Stimme für die deutschen Leserschaften. Choral am Ende der Reise ist eines der bekannten Werke. Und Sie haben, Helen Müller hat es vorhin gesagt, in diesem Jahr den Willy-Brandt-Preis erhalten. Das ist ein Preis, der Personen und Institutionen ehrt, die sich in besonderer Weise um die deutsch-norwegischen Beziehungen und das Verständnis zwischen den beiden Ländern verdient gemacht haben. Was bedeutet dieser Preis für Sie?
Ich würde sagen, es gibt wohl keinen anderen Preis oder Verehrung, die ich höher geschätzt habe als eben der Willy-Brandt-Preis. Das kam als eine Überraschung und ich bin zutiefst beehrt und froh und persönlich auch über das Literarische hinaus berührt, weil es auch sehr stark mit mir selbst und mit meiner eigenen persönlichen Beziehung zu Deutschland und zu der deutschen Sprache zu tun
Warum?
Hat. Naja, gut, also Deutsch war mein schlechtestes Schulfach.
Deswegen spricht er es so aus.
Ich meine es nicht, um zu kokettieren, aber das war wirklich so. Mein Deutschlehrer nannte mich mein kleiner Habe gewesen. Und ich habe das Fach überhaupt nicht gemocht. Ich habe diese Sprache für ziemlich blöd gehalten. Und dann das auch mit der Grammatik, dass Sie wissen, also ich warf, der Mann warf dem Hund den Ball zu. Also kann man sich nicht begnügen mit einem Abhängigkeitsfall, habe ich gedacht, wie so viele andere Norweger übrigens. Und dann gab es und gibt es immer noch gewisse historische Vorurteile, sodass Deutsch einfach von dem Ausgangspunkt einen Nachteil hat. Ich habe dann erst entdeckt, als ich als junger Mensch mit 19 nach Stuttgart, nach Deutschland gekommen bin, um dort ein Jahr zu studieren, dass Deutsch doch eine sehr poetische, eine weiche, eine sanfte, eine gleitende, eine liebevolle Sprache ist. Und außerdem eine interessante und präzise Sprache, die auch sehr nah verwandt ist sogar mit der norwegischen Sprache. Und da gab es auch übrigens so viele nette junge Damen, die nur Deutsch gesprochen haben, so dass aus Notwendigkeit irgendwie. Und ich habe dann
ziemlich. Nennt man aus der Not eine Tugend machen?
Naja, also
eine Tugend, da frage ich dafür.
Von Tugend ist hier nicht die Rede. Nein, aber dann habe ich eigentlich da, bei 34 Jahren, begann eigentlich eine lebenslängliche Liebesgeschichte zu der deutschen Sprache und zu der deutschen Kultur und Literatur. Und die dauert heute noch an. Mein allererstes Stück deutsche Literatur habe ich mit 17 gelesen. Da habe ich von einem anderen norwegischen Mädchen ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und das war Der Blechtrommel von Günter Grass. Das habe ich dann auf Norwegisch gelesen. In zwei Nächten habe ich es durchgelesen. Und das war die erste Begegnung eigentlich mit als der 17-Jährige, der ich war, mit moderner deutscher Literatur. Und diese Faszination, die dauert an, ja.
Sie haben in diesem Jahr ein deutsches Literaturfestival in Oslo geleitet. Mich hat wirklich überrascht, dass es so etwas gibt. Und Sie haben in einem kleinen YouTube-Erklärstück gesagt, dass Sie damit nicht nur deutsche und norwegische Autoren im Vorfeld der Buchmesse zusammenbringen wollten, sondern Sie wollten den Norwegern, die in diesem Jahr nach Deutschland fahren zur Buchmesse und nach Deutschland überhaupt, eine Art Grundkurs mit an die Hand geben. Das hat mich wirklich bewegt. Was lernt man denn in so einem Grundkurs und warum war Ihnen das wichtig?
Naja, also es entstand eigentlich dadurch, dass wir bei der Eröffnungskonferenz für Norwegen als Gastland, genau zwei Jahre vorher, am 26. April vor zwei Jahren, gab uns ein, ich glaube, der Leiter von der Gastlandsauftritt der Benelux-Länder, gab uns 10 Ratschläge mit auf dem Weg. Einer der Ratschläge war, lernt euch Deutsch, damit ihr besser versteht, in welche Wirklichkeit und in welche literarische und politische und gesellschaftliche Wirklichkeit ihr nun hinein sollt. Und ich saß da und ich habe gedacht, hier wird sich niemand Deutsch lernen. Aber vielleicht kann man indirekt etwas mehr über Deutschland und eben über diese literarische und soziale und politische Wirklichkeit lernen, wenn wir dann die Gelegenheit in diesem Jahr dazu auch benutzen, Deutschland und auch nicht übrigens Deutschland, auch die Schweiz, auch Österreich zu uns zu holen in der Form von unterschiedlichen bedeutenden Schriftstellern von diesen Ländern. So dass insgesamt haben wir mehr als 40 Teilnehmer aus diesen drei Ländern gehabt. Und ich muss meinen norwegischen Kollegen rühmen dafür, weil wir haben einen Tandempartner gemacht, sodass die Kollegen aus Norwegen, die in Norwegen bekannt sind, haben deutschsprachige Autoren, die vielleicht hier große Stars sind, aber die in Norwegen ziemlich unbekannt sind, vorgestellt. Und ich hatte gedacht, also die Hälfte von meinen norwegischen Kollegen werden absagen oder sie würden sagen, das interessiert uns nicht. Aber alle, absolut alle haben Ja gesagt dazu. Ich bin ja auch sehr stolz und froh darüber, sagen zu können, dass es zu einem enormen Erfolg wurde. Auch erstaunlicherweise ist es wohl das erste Mal, dass ein Gastland so die Gelegenheit benutzt hat, das irgendwie in beide Richtungen gehen zu lassen. Mhm. Erstaunlich wenige deutsche Bücher werden ins Norwegische übertragen jedes Jahr. Vor 30, 40 Jahren war es umgekehrt. Dann waren Autoren wie Grass, Lenz, Böll, Kirst, Frisch und so weiter, die waren Volkslektüre bei uns, während hier wurde die norwegische Literatur wenig wahrgenommen. Und dann nach diesem Durchbruch, den zum Beispiel Jostein Gaarde und ich erlebt haben in den 90er Jahren, gab es dann wieder so eine Öffnung und eine größere Offenheit für die norwegische Literatur hier in der deutschsprachigen Öffentlichkeit, was natürlich sehr erfreulich ist, wenn man aus einer kleinen grammatikarmen Sprache kommt.
Also ein großer Erfolg war dieses Festival, vielleicht auch ein Beispiel, was Schule machen könnte. Kommen wir zu Ihrem Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Er erzählt von einem großen Niedergang eines großen norwegischen Hotels in den Bergen Anfang der 80er Jahre. Also 1982. Was hat Sie an dem Thema gereizt?
Meine Frau Erika Fatland, die hier sitzt, und wir reisen ja viel herum und können unsere Arbeit mit uns bringen. Und wir befanden uns für ein paar Monate in Spanien, in der wunderschönen Stadt Granada. Und das allererste, was wir gesehen haben, waren Menschen, die dann, und da war die Finanzkrise und die Schuldenkrise, die waren am allertiefsten in Europa. Und wir, die wir aus Norwegen kamen, wo Finanzkrise eigentlich mehr oder weniger ein Fremdwort ist, also Finanzkrise, davon hatten wir in den Zeitungen gelesen. Aber was hieß das eigentlich? Das haben wir in Granada beobachten können. Das hieß, dass Menschen vor ihren ehemaligen Wohnungen auf der Straße standen, mit Hund, mit Möbeln, mit Goldfisch, mit Kindern, mit Katz. Und das war erschreckend zu sehen. Und was wir da gesehen haben in Spanien, war eigentlich eine Lebensform, die zugrunde ging. Also Menschen, die einfach so gelebt haben, wie sie für richtig hielten und wie es ihnen auch irgendwie direkt und indirekt vorgespiegelt worden war, dass wenn du so und so weitermachst, etwa so und so, wenn du nicht total Pech hast, dann hast du eine gewisse Sicherheit für dich und für die Zukunft und für die Deinigen. Plötzlich waren diese Grundbedingungen ganz anders geworden. Was ist es denn, dass die Menschen dann doch zusammenhält? Was soll Menschen, und das wissen wir ja hier in Deutschland, wo es mehr als eine Stunde Null gegeben hat. Wie geht man weiter aus der Stunde Null? Und daraus ist dieses Buch entstanden, eine Finanzkrise en miniature, könnte man beinahe sagen. Und eben habe ich eine Erfahrung aus meiner eigenen Kindheit benutzt, die der noblen Hotels in den norwegischen Bergwelten, die gegründet wurden Ende des 19. Jahrhunderts, stark erweitert wurden in den 1950er und 60er Jahren, als Norwegen dann nach dem Krieg endgültig ein Sozialstaat geworden war mit geregelten Ferien und so weiter, wo alle hoch in die Berge sollten, um zu Ostern Ski zu laufen und so weiter. Und wie dann plötzlich in den 70er Jahren es wieder bergab ging, als die Norweger entdeckt haben, es gibt verdammt nochmal ein anderes Land, in dem
es gibt den Süden,
wo man Ferien halten kann, der Süden. Oder wie der Großvater, der Otlie im Buch, der nennt es der verteufelte Süden. Weil da ist Alkohol billiger und die Temperatur ist angenehmer. Und plötzlich ging es ziemlich, ich kann mich erinnern, weil mein Vater war Reisebüromanager. Und ich bin mit ihm als Kind durch ganz Norwegen gefahren, wo er dann verschiedene Hotels besichtigt hat. Und an diese Untergangsstimmung kann ich mich haargenau erinnern. Diese nicht leere, aber zu leere Hotels beim Fjord in den Bergen und diese Besitzerfamilien, die da herumgingen und zitterten irgendwie vor Angst, aber taten, als ob alles noch in Ordnung wäre.
So zu tun, als ob alles in Ordnung ist, das ist ein Leitmotiv in diesem Buch. Und ihr riesengroßes Hotel wird eigentlich nur noch von 4 Personen bewohnt, nämlich Großeltern, einem alten Seefahrer, der als Koch ohne Lohn in der Küche arbeitet, und von einem jungen Seth, über dessen Eltern man wenig erfährt. Der Vater ist verschwunden, die Mutter verschollen. Und Seth lebt nach den Vorgaben seiner Großeltern, die er sehr ernst nimmt. Und er sieht eigentlich alles, aber versteht nichts. Was ist das für ein Charakter?
Naja, er ist 14 Jahre alt. Ich meine, es ist ja sehr begrenzt, was 14-Jährige normale Menschen verstehen und kapieren. Er glaubt aber selbst, es alles verstanden zu haben. Er ist auch der Erzähler, er ist die Ich-Person in dem Buch. So dass wir hier wirklich von einem allunwissenden Erzähler sprechen können. Also es war für mich eine Ambition, dass bei der Lektüre sollte hier der Leser immer alles besser verstehen als der Erzähler.
Das Interessante ist ja, dass dieser junge Mann Seth dem Leser eigentlich alle Indizien auf den Weg gibt, weil er richtig beschreibt, er deutet sie aber anders.
Ja.
Und das ist ja eine sehr interessante Protagonistenkonstruktion. Also wie war das für Sie als Autor?
Das hat
auf
irre,
zwei Ebenen
irre Spaß.
Praktisch unterwegs zu
ja,
sein.
Ja, das hat irre Spaß gemacht, auch seine Stimme irgendwie darzustellen, weil so wie ein wirklicher 14-Jähriger, egal wie begabt er ist, nun mal schreibt, kann man ja nicht ein Buch schreiben, das wäre unlesbar. Sodass ich habe, naja, also vielleicht kennen Sie ein paar Ausnahmen, aber das Wichtige war aber, eine Stimme zu gestalten, die irgendwie so skurril und redselig war, dass sie von einem 14-Jährigen seines Kalibers hätte stammen können. Mhm. Zum Beispiel, er zitiert ja gerne, er ist äußerst zitatfreudig.
Sehr belesen.
Ja, und er zitiert falsch. Er zitiert die Bibel und behauptet, es sei Ibsen. Und er zitiert Hemingway und behauptet, es sei Björnson. Und so macht er fortdauernd diese kleine Fehler oder er zitiert ein bisschen falsch, wie er alles ein bisschen schräg sieht. Er kapiert nicht, wie, jedenfalls anfangs nicht, wie es um das Hotel steht. Und er kapiert eigentlich nicht, wie es um ihn und seine Vergangenheit steht. Das soll der Leser kapieren. Und sogar wenn die große Liebe in sein Leben hineintritt, er kapiert auch das
nicht. Überhaupt nicht, ja.
Nein, wenig, echt wenig jedenfalls. Oder zu spät.
Ja.
Und so ist er ein Anti-Held, der aber furchtbar gerne ein Held sein möchte. Es ist eine Heldengeschichte. Er wächst wie ein Parzival draußen in der Einöde auf mit seinen Großeltern und ist ja auch sehr geprägt von denen. Er hat zum Beispiel den Musikgeschmack seiner Großmutter ganz übernommen. Ja, er ist 14 Jahre alt, wir sind 1982 und er hält Wenke Mühre für die allergrößte Artistin der Welt. Und dagegen sage ich nichts, aber für einen 14-Jährigen 1900, das war ein bisschen unorthodox, sagen wir mal, wie auch er sagt, ja. We Don't Need No Education von Pink Floyd, das ist ja ein Ohrwurm, ja wunderbar, aber destruktiv, wie die Großmutter sagt, sehr destruktiv, denn jeder Mensch braucht ja erstens eine Bildung und zweitens sollte es ja nicht We Don't Need No Education, sondern We Don't Need Any Education, natürlich. Er ist altklug und merkwürdig.
Aber er ist in diesem Bemühen, immer retten zu wollen. Er versucht es ja bis zum Härtesten.
Ja, ja.
Und es gelingt ihm nie, was wiederum tragische Komponenten im Buch darstellt. Er ist ja schon ein Held in diesem Versuch zu retten.
Ja, ja, also ich habe auch nicht jede, aber fast jede Szene habe ich so schreiben wollen, dass man darüber lachen kann oder weinen kann.
Ja.
Er operiert, die Hauptperson, Seth, er operiert wahrscheinlich auch aus dem Dogma heraus, das er in der klassischen Kinderliteratur gelesen hat oder sich verlesen hat sozusagen. Ich meine, das Kind als Magiker. Das ist ja ein Motiv, das wir nicht nur bei Harry Potter finden, sondern auch bei Pippi Langstrumpf oder in den Heidi-Büchern von Johannes Bühri und so weiter. Das Kind, das durch sein bloßes Kindsein eigentlich die Erwachsenenwelt verändern und bewegen kann. Ganz am Anfang des Buches ist ein Zitat von Little Lord Fauntleroy, der kleine Lord, wie das Buch auf Deutsch heißt. Und ich habe mir erzählen lassen, dass eine der vielen Verfilmungen eben zu Weihnachten immer hier im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Und dann kennen Sie es ja. Der kleine Cedric, Sed heißt er auch ja übrigens in dem Buch, nur mit C, nicht mit S geschrieben. Der kleine Cedric aus New York entdeckt eines Tages, er ist nicht nur ein Bursche aus New York, sondern der ist Lord Fauntleroy, Erbe zu einem großen britischen Herzogtum. Und er wird nach England geholt und dort begegnet er seinem Großvater. Und der Großvater sitzt da im Stuhl und er ist böse und weißhaarig. Und er quält seine Bedienten und er quält seine Pächter. Und er hat seine Söhne so gequält, dass sie alle geflüchtet sind und jetzt sind sie alle tot. Und er sitzt da und ist verhärtet und verbittert. Und dann kommt Seth, das Kind. Und das Kind hat goldene Locken und große blaue Augen. Und das Kind legt seine Hand auf die Schulter des Großvaters und er sagt, oh, und er sitzt mit diesem lebensgefährlichen Hund neben sich. Aber binnen erstaunlich kurzer Zeit schmilzt er. Er wird barmherzig, er wird gut. Sein Rheumatismus verschwindet. Ich meine, das ist ja ein Mirakel, Halleluja. Das ist ja kein Kind, das da gekommen ist. Es ist der Erlöser, es ist ein Engel, es ist der Heiland. Es ist ja fantastisch.
Wir sind hier in so einer Art Speed-Dating, deswegen muss ich Sie unterbrechen.
Ja, Entschuldigung.
Wir haben 20 Minuten und Sie haben mir erlaubt, dass ich Sie unterbreche.
Ja.
Und Seth hat keine goldenen Locken, aber er ist für mich auch ein Held, im Grunde genommen, weil er ja diese Gemeinschaft in dem Hotel zusammenhält.
Er ist nicht der Held, den er sich vorstellt, aber er ist der Zukunftsträger und die Hoffnungsträger. Und
eine
deswegen
Zukunft, die aber offen bleibt.
Mhm. So ist es.
Für mich ein sehr bewegendes Buch, von dem man bis zum Ende nicht weiß, ist es jetzt eine Tragödie oder eine Komödie. Im Zweifel ist es beides. Übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel.
Oh ja, nicht zu vergessen.
Lesen Sie Ihre Bücher auch auf Deutsch?
Ja, das tue ich. Und ich quäle den Hinrich manchmal mit meinen Meinungen zu seiner Übersetzung. Aber er ist großzügig. Nein, ich meine, das ist, wenn man so einen Übersetzer hat wie Hinrich Schmidt-Henkel, dann hat man eigentlich eine deutsche Stimme. Kommt mir manchmal vor, wo meine Bücher durch seine deutsche Stimme besser geworden sind auf Deutsch, als sie auf Norwegisch sind.
Auch.
Wirklich. Also ohne die Übersetzer gäbe es nur Nationalliteratur. Es gäbe nicht sowas wie Weltliteratur, nur Nationalliteratur. Die Übersetzer sind die wirklichen Helden der Literatur.
Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Erik Vossens-Hansen. Danke.
Hey, Jostein Gaarder. Hjertelig willkommen.
Tack.
Das ist leider mein ganzes Norwegisch, was ich jetzt verbraucht habe. Ich bin sehr froh, neben Ihnen zu sitzen, dem Autor von Sophies Welt. Als Buchhändler habe ich davon Stapel verkauft. Sie waren davor Philosophielehrer für Kinder und Erwachsene, heißt es in Ihrer Vita. Und dann haben Sie angefangen zu schreiben. 86 kam das erste Buch. Was hat Sie am Schreiben so gereizt, dass Sie dann aufgehört haben, Lehrer zu sein?
Well, as you mentioned, you know, I did for many years teach and at the same time I was a writer.
Wie Sie erwähnt haben, habe ich lange Zeit unterrichtet und nebenbei geschrieben, seitdem ich studierte. Damals wusste ich, ich werde Schriftsteller. Aber Sie kennen die wirtschaftliche Seite. Man verdient mit dem Schreiben nicht genug Geld fürs Leben. Ich habe dann ein Buch geschrieben, das in Deutschland das Kartengeheimnis heißt. Es wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Es gab Geld und ich wagte es, ein Jahr freizunehmen, um ausschließlich zu schreiben. Ich war ab da ein sogenannter freier Schriftsteller. Aber ich hatte mehr Zeit fürs Schreiben, als ich Lehrer war. Die ganzen Verwaltungsaufgaben schränkten mich sehr ein. Als Lehrer hatte ich die Ferien und die Wochenenden und die Abende. Weil dann der Erfolg so plötzlich kam mit Sophies Welt, hatte ich viel zu tun. Aber ich war aber sehr froh, dass ich im Jahr zuvor das Kartengeheimnis geschrieben hatte, danach das Weihnachtsgeheimnis und für junge Leser durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Es gab also drei Titel von mir vor Sophies Welt. Sehr oft ist das ja so, dass man nach einem Bestseller große Schwierigkeiten hat, Buch Nummer 2 zu schreiben. Und ich war sehr, sehr privilegiert, diese Bücher schon geschrieben zu haben. Eine Zeit lang war Sophies Welt Nummer 1 auf der Bestsellerliste. Nummer 2 war Kartengeheimnis. Und ich erinnere mich an einen Brief von meinem Verleger Michael Krüger, der bedauerte, dass das Kartengeheimnis niemals Nummer 1 wurde. Ich war also sehr privilegiert.
So, I was very, very privileged that I had already written other books.
Dann kam Sophies Welt. Das hat Sie zu einem der bekanntesten Schriftsteller nicht nur Norwegens, sondern ich glaube der ganzen Welt gemacht. 60 Millionen oder 65 Millionen Mal, haben Sie mir vorhin gesagt, 65 Millionen Mal wurde dieses Buch bisher weltweit verkauft und in 65 Sprachen übersetzt. Das ist eine ungeheure Berühmtheit, die lässt Sie wahrscheinlich auch sehr viel reisen. Auch das ist ein Teil dieser Administration, die Sie erwähnt haben, schätze ich. Wie lebt es sich mit dieser Berühmtheit?
Well, from the very beginning, I really am convinced that I'm telling you the truth.
Ich versichere Ihnen, dass das stimmt. Es hat mich nicht berührt, hat meine Person nicht verändert. Meine Frau ist, das ist ja oft so, meine erste Kritikerin und sie gibt mir in der Regel Kontra. Aber wenn ich sage, der Welterfolg von Sophies Welt hat mich persönlich nicht verändert, gibt sie mir recht. Doch der Erfolg hat mein Leben verändert. Ich fand es total surrealistisch. Ich fühlte mich, als ob ich eine Rolle spielte. Die Person, die um die Welt reiste, war nicht ich. Ich meine, ich war es, aber ich spielte eine Rolle wie ein Komödiant oder ein Clown und ich habe mich auch so verhalten.
Played a role, felt like a comedian or a clown, you know. I definitely also behaved like a clown, I think.
Ich sehe schon, es gibt einen zweiten Jostein-Garder in Norwegen wahrscheinlich.
Yeah. Yeah, because I have always been and foremost I am also still a family man, you know.
Wissen Sie, ich schätze das Familienleben. Dein Ich kann niemals größer sein als deine Umgebung oder deine engsten Freunde und die Familie. Es wäre geradezu heuchlerisch, sich zu verändern durch diese Umstände, durch den Erfolg wie in den 90ern. Und jetzt reise ich auch nicht mehr so viel wie damals.
Sie erzählen, aber Sie erzählen von sehr schwierigen philosophischen Fragen, von Menschenrechten, von Freiheit, von Willensautonomie, von dem Sinn des Lebens unter anderem, auch vom Tod. Warum tun Sie das? Sie könnten ja auch vielleicht einfach philosophische Sachartikel schreiben oder philosophische Biografien. Sie müssten nicht erzählen. Trotzdem erzählen Sie immer wieder.
Well, first of all, I think that our human brain is made for stories. I mean, we learn our mother's tongue, language, and after the first words have come.
Ich glaube, dass wir gemacht sind für Geschichten. Wir lernen unsere Muttersprache und beginnen dann, Geschichten zu erzählen. Warum glauben Sie, dass Sophies Welt, die Popularisierung der Philosophiegeschichte, von so vielen Menschen gelesen wurde? Es gibt dafür sicher viele Gründe, aber einer ist besonders in Deutschland zu nennen, weil sie nicht verstellt wurde durch eine akademische Sprache. Hegel zerstörte die Möglichkeit, die alltägliche Sprache für die Philosophie zu benutzen. Menschen sahen die Möglichkeit, die Geschichte der Philosophie zu lesen, die ihnen interessant, aber so schwierig erschien, weil sie als Geschichte geschrieben wurde für Jugendliche. Ich empfinde großen Respekt für, sagt man, Sachprosa, aber ich kann so nicht schreiben. Für mich muss es als Geschichte erzählt werden.
But I'm not able to write in that way. For me it has to be told as a story. Yeah.
Sokrates hat als Anfang der Philosophie das Staunen benannt. Genau richtig heißt ihr neues Buch. Das klingt nun gar nicht nach Staunen, eher nach fröhlicher Affirmation und nach Zustimmung. Ist es auch philosophisch?
I have written one philosophy book, Sophie's Welt.
Ich habe neben Sophies Welt viele andere Bücher geschrieben, die auch philosophisch sind. Philosophisch, weil ich eine philosophische Person bin. Wenn ich abends spazieren gehe, denke ich über die kambrische Explosion nach, über das Entstehen der Mehrzeller, darüber, wie die ersten Tiere herumkrabbelten, über den Urknall, eine wichtige Frage. Dieses Buch, genau richtig, nenne ich eine Erzählung. Der Untertitel lautet »Eine kurze Geschichte der langen Nacht«. Auf Norwegisch lautet er »Eine kurze Geschichte über beinahe alles«. Aber für mich ist es vor allem eine Liebesgeschichte. Sie beginnt 1972. Ein junger Mann begegnet einer jungen Frau. Beide sind Studenten in der ersten Woche an der Universität. Und sie sehen sich an und sind erstaunt, verwirrt, geschockt. Nicht, weil sie sich vorher schon gesehen haben, sondern weil sie sich niemals vorher gesehen haben. Und dieser Zündungsfunke, nennen sie es den Augenblick des sich ineinander Verliebens, das kann uns nur eine Geschichte erzählen. Also, was ist das Ende einer Liebesgeschichte? Klar, ein mögliches Ende einer Liebesgeschichte ist natürlich die Scheidung. Aber endgültig endet eine Liebesgeschichte mit dem Tod des einen oder anderen. Die andere Möglichkeit ist ein Flugzeugabsturz. Aber beide Liebenden wissen, dass sie sich eines Tages, obwohl sie sich so stark lieben, verlassen müssen. Auf immer und ewig. Also, Ja, dieses Buch ist über das Universum, über den Urknall, über den Tod, über Leiden, über eine schreckliche Diagnose, was alles zu unserem Leben gehört. Und der Rahmen ist eine Liebesgeschichte.
Das ist auch... Das sind auch sehr faszinierende Szenen, in denen Sie die Liebesgeschichte auch sehr deutlich machen, weil sie das ist, was diesen Menschen in der Welt hält und auch am Ende in der Welt halten wird. Das Buch erzählt nämlich von einer schweren Lebenskrise, die ein Mann durchlebt nach einer Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Und er fährt auf eine Hütte, die sie gemeinsam besitzen, die Familie besitzt, und will sich noch einmal klar werden darüber, was ihm zugestoßen ist, und sich verabschieden von allen schriftlich. Er schreibt in ein Hüttenbuch und dann sich umbringen. Er kommt aber davon ab. Und der Untertitel des Buches heißt ja, Sie haben es eben auch genannt, die kurze Geschichte einer langen Nacht. Und dann wird auch tatsächlich der präzise Ort und das präzise Datum genannt, nämlich Glitrevik, 23. April 2009 und dann der 24. April, der nächste Morgen, 2009. 2009 hat mich sehr gewundert. Das Buch ist ja nun vor kurzem erst in Norwegen erschienen. Warum ja. 2009?
Nein, dieses Buch wurde 2018 veröffentlicht in Norwegen und in Deutschland 2019.
Ja, aber die Erzählung spielt in 2009.
Ja, und der Grund ist ganz einfach. Ich will ehrlich sein. Es ist viel von mir und meiner Frau in dem Buch. Auch wir trafen uns, als wir 19 waren. Und wir leben zusammen seit 46 Jahren. Aber ich musste Abstand halten zum Erzähler dieser Geschichte. Daher machte ich ihn 10 Jahre jünger als mich. Das war der einzige Grund. Aber als ich die Geschichte datierte, nicht nur im Jahr 2009, sondern auch an einem präzisen Tag, habe ich natürlich das Wetter recherchiert. Ich weiß, wie warm es war, wie der Mond aussah und dass wenige Monate später ein neues Teleskop in Betrieb genommen werden sollte, mit dem man sogenannte Exoplaneten sehen konnte. Damals wusste man von keinem einzigen. Heute sind etwa 4000 Exoplaneten bekannt. Also... Der einzige Grund für das Jahr ist der Versuch, Abstand zu halten. Sie erwähnten das Hüttenbuch. Erik Fosnes Hansen hat schon einige typisch norwegische Dinge erwähnt, die Berghotels und so weiter. Und in Norwegen haben viele Leute Hütten und Hüttenbücher. Da schreibt man, wir hatten 3 wundervolle Tage und so weiter. Meine Mutter hat sich immer gegen ein Hüttenbuch gesperrt. Sie sagte, wenn wir eins haben, stirbt jemand von uns, wegen des Schreibens im Hüttenbuch. Das habe ich erinnert. Viele Norweger behandeln den Hüttenaufenthalt als etwas Heiliges. Sie arbeiten dort niemals. Keine Schreibmaschine, kein Computer, kein Laptop. Und nun ist Albert verzweifelt, hat eine schreckliche Diagnose erhalten. Und das Einzige, was er will, ist schreiben. Aber er hat Papier vergessen. Was soll er tun? Er nimmt das Hüttenbuch. Er muss sich entscheiden, ob er weiterleben will oder sein Leben beenden. Ich glaube, das ist in seiner Situation sehr plausibel.
Sie haben eine Krankheit ausgewählt, bei der es um den menschlichen Willen geht. Das zentrale Charakteristikum des modernen Menschen. Wir gestalten unsere Welt. Aber eigentlich hat er sein ganzes Leben glücklich damit verbracht, zu warten, die Gelegenheit wahrzunehmen, sich treiben zu lassen. Auf dem See, als er Eirin sah, sich von ihr auch anmachen zu lassen. Er könnte vielleicht auch einfach sagen, also gut, es ist ein Schicksalsschlag, der mich jetzt erreicht, aber er passt zu mir.
Well, of course it's a very paradoxical disease because his mind will not be affected.
Es ist eine sehr seltsame Krankheit. Sein Bewusstsein ist nicht betroffen, nur seine für die Motorik zuständigen Nerven, nicht die sensorischen. Stephen Hawking hatte diese Krankheit und beide haben einiges gemeinsam. Das Interesse am Universum etwa. Aber im Allgemeinen leben Menschen mit dieser Krankheit 10 Jahre, nicht mehr. Das Schicksal von Stephen Hawking ist sehr außergewöhnlich. Man wird total abhängig von anderen Menschen. Albert würde es von seiner Ehefrau, und das glaubt er, nicht ertragen zu können. Und die Geschichte ist so etwas wie ein innerer Monolog. Es ist eine sehr kurze Geschichte, aber es ist auch ein dramatischer Text. Nicht nur wegen der Gedanken, sondern wegen des Endes. Da kommt eine mysteriöse Person zur Hütte sehr früh um 5 Uhr. Wer ist das? Ich bin stolz darauf, dass bisher kein Leser hat erraten können, wer dieser Mensch ist. Wenn man das Buch noch einmal liest, dann weiß man es ab Seite 20. Aber es gibt 3 Figuren im Buch, eine Art Dreieck. Albert, Marianne und Irene. Und es gibt eine 4. Figur. Es ist ein wenig wie bei einem Zauberer. Ich bewege hier meine Finger und dann sieht man die dort nicht. Man muss die letzte Seite lesen, um zu wissen, wer diese mysteriöse Person ist. Und warum kommt er zur Hütte? Das ist auch ein Rätsel. Kann dieser Mann Alberts Gedanken lesen? Er weiß genau, was sein Problem ist. Alberts Ehefrau ist auf der anderen Seite der Erde, in Melbourne in Australien. Es gibt keinen Grund für diesen Menschen, zur Hütte zu kommen, erstens. Und zweitens, so mit Albert zu reden, dass er getröstet wird. Dass er entscheidet, kein schnelles Ende zu setzen. Er entschließt sich, weiterzuleben. Es ist rätselhaft, dass der Mann kommt und warum. Und ich werde es nicht verraten.
Neither why he comes or yeah, who he is. No.
Wir werden das nicht verraten. Aber das ist der Mann oder das ist der Augenblick, in dem zum einzigen Mal ein Wort fällt, das ich eigentlich öfter erwartet habe in dieser Lebenskrise. Der Mann taucht auf, hat einen langen Bart, ist älter und es kommt Albert so vor, als ob es eine biblische Figur sei. Und der Glaube spielt überhaupt keine Rolle in dem Buch.
Ja.
Er ist ein Atheist. Er nimmt auch keine Zuflucht, wie viele Menschen nach einem großen Schicksalsschlag, nimmt auch nicht Zuflucht zu einem Gott oder so ähnlich. Er ist ein Kosmologe. Was ist das für eine kosmologische Auffassung?
Albert, definitely, yes, that's right. He is a modern person, he is a cosmologist, as you say.
Albert ist ein moderner Mensch, ein Kosmologe, wie Sie sagen. Er hat keine religiösen Überzeugungen. Ich habe ein anderes Buch geschrieben, das das Problem illustriert. Es heißt Das Orangenmädchen. Es erzählt von dem Vater eines 4-Jährigen, der Arzt ist und weiß, dass er in einem Monat sterben wird. Er schreibt einen Brief an seinen Sohn, den dieser als Erwachsener lesen soll. Und er schreibt darin ganz ähnlich wie Albert in genau richtig, dass wenn er stirbt, er verschwindet und nichts bleibt von ihm. Und am Ende kommt er darauf zurück und fragt, kann ich wirklich hundertprozentig überzeugt sein davon, dass es keine Existenz nach dieser auf Erden gibt? Und dann sagt er, ich bin so verwirrt, so erstaunt von der Existenz, dass ich keinen Raum im Kopf für weiteres Erstaunen habe. Wenn ich drüben aufwachte zu einer anderen Existenz, ich wäre nicht erstaunter, als ich es jetzt schon bin. Aber ich wäre wohl auch nicht erfreut. Ich glaube, ich teile diese Gedanken mit dem Orangenmädchen und Albert in genau richtig. Also, da bleibt nur eine klitzekleine Möglichkeit für ein Wunder. Und ich habe mit jungen Menschen darüber geredet. Sie sind gewöhnt an Computerspiele und wenn sie auf einem Level sterben, machen sie auf einem anderen Level weiter. Deshalb versteht Georg im Orangenmädchen genau, was der Vater meint.
Genau richtig. Eine kurze Geschichte einer langen Nacht. Wir haben gehört einiges über dieses Buch. Übersetzt ist es übrigens von Gabriele Hefs und erschienen bei Hansa. Vielen Dank, Jostein Garde.
Gleich mal zu Beginn vielleicht 2 schöne Quizfragen, die ich aus diesem Buch generiert habe. Wie lang ist die russische Grenze? Und wie viele Anrainerstaaten hat Russland eigentlich? Nun einmal rund um Russland, ich habe das jetzt auch erst gelernt, ist ungefähr, naja, so knapp 1,5 Mal um die Welt, nämlich knapp 60.000 Kilometer. Und 20.000 Kilometer etwa hat Erika Fattland davon bereist. Und zwar, wie man eben nachlesen kann in ihrem Buch, Die Grenze, eine Reise rund um Russland. Und zwar durch, steht hier kleingedruckt drauf, Nordkorea, China, die Mongolei, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, die Ukraine, Weißrussland, Litauen, Polen, Lettland, Estland, Finnland, Norwegen Und damit sind wir bei 14, so viel Anrainer hat Russland. Und Erika Fattland ist auch durch die Not-Ots-Passage gereist. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Erika Fattland.
Danke.
Sie waren in mehreren Etappen, ich glaube in genau in 4 Etappen, mehr als 8 Monate unterwegs durch Gebiete, wo man denkt, um Himmels Willen, welche Strapazen nimmt man da auf sich? Unwegsame Gebiete, Gebiete auch, die gefährlich sein können. Das ist nicht die erste lange Reise, die Sie gemacht haben. Auch für das Vorgängerbuch Sowjetistan sind Sie viele Monate unterwegs gewesen. Und kaum ist das Buch erschienen, war Sie auch schon wieder 8 Monate unterwegs im Himalaya-Gebiet. Was, Frau Fattland, treibt Sie da an?
Ja, das fragt sich auch mein Mann.
Wir können ihn das auch gleich fragen.
Ja, also zuerst möchte ich Ihnen sagen oder warnen, dass ich spreche leider nicht so gut Deutsch wie mein Mann Erik Fossnes-Hansen. Und ja, Norwegen ist ein kleines Land. Wir sind alle miteinander verheiratet. Und ich werde in den nächsten 20 Minuten unglaublich viele grammatische Fehler machen. So seien Sie bitte geduldig. Also, ja, das ist eine gute Frage und ist ja von Buch zu Buch unterschiedlich. Das Motto für Norwegen als Gastland ist ja der Traum in uns. Und diese Reise und dieses Buch ist mit einem Traum angefangen. Es war vor 5 Jahren her, dann hatte ich einen Traum. In diesem Traum bin ich an einer großen Landkarte spazieren gegangen. Ich bin von Land zu Land gegangen, entlang einer roten Grenzlinie. Und nördlich um diese Grenzlinie lag immer dasselbe Land, Russland. Und als ich aufgewacht bin, dann hatte ich eigentlich die Pläne für die nächsten paar Jahre klar. Ich würde diese Reise in Wirklichkeit machen und dieses Buch schreiben. Ich fand, es war eine sehr gute Idee. Also was heißt es eigentlich, der Nachbarn von Russland zu sein? Also Norwegen, wir Norweger sind ja ein Nachbarland, aber es gibt ja, wie Sie schon gesagt haben, 13 mehrere Länder. Und ich fand diese Idee so gut, dass ich es einfach durchführen musste. Und ich fand es eigentlich ganz erstaunlich, dass dieses Buch nicht schon gab. Aber unterwegs habe ich verstanden, warum dieses Buch nicht gab. Und unterwegs, ja, es gab ja Tage unterwegs, wo ich gedacht habe, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn ich einen Traum von der Grenze von der Schweiz gehabt hätte.
So, und so sind Sie die rund 20.000 Kilometer gereist, mal mit Schiff, mal in China, mit Hochgeschwindigkeitszügen, mal auch mit Bummelbahnen durch Kasachstan, nicht zu vergessen auf Pferden durch die Mongolei. Rentiere waren, glaube ich, auch dabei. Und die Grenze zu Norwegen, 150 Kilometer im Kajak. Und Sie schreiben, nie wieder werde ich sagen, die Grenze ist kurz, weil 150 Kilometer im Kajak sind ja auch gar nicht so wenig. Ich habe mich gefragt, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Reise vor? Das sind ja auch Länder, nun ja, da muss man Visum beantragen. Die sind Länder, die sich manchmal nicht wohlgesonnen sind, wo man von einem Land ins andere wechselt und vielleicht dann tunlichst irgendwie, was sie zwischendurch auch tun, ein paar Bilder auf dem Handy löscht. Also wie bereitet man sich auf so eine Reise vor und was nimmt man da alles mit?
Ja, das ist eine Frage, die ich ganz oft von deutschen Journalisten bekomme. Ja, also es war ja eine sehr lange Reise. Insgesamt 259 Tage. Und man kann ja eine solche Reise nicht alle Einzelheiten planen. Man muss einfach ganz viel improvisieren. Aber etwas muss man ja planen. Also zum Beispiel für China oder für Nordkorea, da muss man ja ein Visum haben. Man kann nicht einfach nach Nordkorea fahren. Man muss dann organisiert dorthin fahren in einer Gruppenreise. Solche Sachen muss man ja planen, aber zu reisen, das heißt eigentlich viel Logistik. Darüber schreibe ich nicht viel, weil es ist ja langweilig, darüber zu lesen. Aber man muss ja jede Nacht irgendwo schlafen, man muss jeden Tag irgendwo essen, man muss irgendwie von A zu B und dann weiter zu C fahren.
An einer oder anderen Stelle schimmert auf, dass Ihr Koffer sehr groß ist und manchmal auch sehr hinderlich. Sie haben allerdings einen Vorteil, Sie sprechen sehr, sehr gut Deutsch. Sie sprechen irgendwie noch 7 weitere Sprachen. Das hilft bei einem solchen Vorhaben, aber es hat Ihnen nicht geholfen in China oder in Nordkorea. Wie haben Sie sich dann diesen Ländern angenähert? Denn Sprache kann ja schon auch ein Hindernis sein, wenn man versucht, die Anrainerstaaten in ihrer Mentalität zu erfassen.
Ja, also in Nordkorea, es hätte mich nicht geholfen, ob ich perfekt Koreanisch sprechen konnte, weil in Nordkorea, man kann nicht frei mit der Bevölkerung sprechen. Es ist alles über diese Reiseführer organisiert und man kann eigentlich nur mit den Reiseführern sprechen. Die sagten, dass ja Nordkorea ist das beste und freieste und sicherste Land der Welt, aber wir konnten das Hotel allein nicht verlassen. Also es ist möglich, individuell, man muss nicht eine Gruppenreise machen, man kann eine individuelle Gruppenreise machen, aber man muss sowieso 2 Reiseführer haben, weil die Reiseführer, also die kontrollieren ja auch einander.
Ihr Buch, ich zeige es auch gerne nochmal vor, man merkt schon irgendwie so an der Dicke, das hat wirklich irgendwie einen fetten Inhalt, kann man nicht anders sagen. Es ist ein Füllhorn an Geschichte im historischen Sinne, aber auch an Geschichten über Menschen, über sehr bewegende Schicksale. Und im Grunde ist es wie ein großes Mosaik. Ja? Sie berichten von einzelnen Personen, sie lassen sozusagen die historischen Zusammenhänge immer wieder aufscheinen. Und es ist gar nicht so leicht, sowas wie einen roten Faden zu finden in diesen Ländern, die eng an Russland verbunden sind, manchmal auch schon zu Russland oder zur Sowjetunion gehört haben. Haben Sie für sich nach dieser langen Reise sowas wie einen roten Faden gefunden für diese 14 Anrainerstaaten?
Ja, ich habe ja 600 Seiten darüber geschrieben. Nein, das ist schwierig, so einfach zu sagen, aber Russland ist ein Imperium. Die meisten von den Ländern, die ich durchgereist habe, war vor 1991 Teil der Sowjetunion von Kasachstan bis zu Estland. Das heißt, dass diese Menschen wissen, was es heißt, Nachbar, aber auch Teil des Imperiums zu sein. Ein Beispiel, das für mich sehr symbolisch ist, aber für diesen armen Mann war es natürlich nicht symbolisch, es war sein Leben, und das war Datu Vanishvili. Datu Vanishvili habe ich durch ein Stacheldrahtzaun begegnet.
Das war toll. Ich muss sagen, Frau Fackland hat das vorhin echt geübt, Stacheldrahtzaun. Also
ich habe monatelang das Wort geübt. Und Georgien war ja Teil der Sowjetunion und jetzt Teile von Georgien ist jetzt eigentlich de facto Teile von Russlands. Datu Vanishvili ist ein Tag aufgewacht und dann befand sein Haus sich nicht mehr in Georgien, sondern in der Ausbrecherrepublik Südossetien, weil die Grenze von Südossetien, das ist eine ganz bewegliche Grenze, das war ja auch eigentlich immer die Grenze von Russland, und während der Nacht bewegt sich diese Grenze 100 Meter hier, 100 Meter da, und dann ein Morgen ist Datu Vanishvili ausgewacht und dann befand sich dieser Stacheldrahtzaun vor seinem Haus. Und es war ganz schwierig, ihn zu treffen. Es war gefährlich. Ich war mit 8 georgischen Soldaten. Die waren dabei, weil die Russen, die hatten Kameras. Und Menschen, die zu nahe von dieser nicht existierenden Grenze gekommen sind, wurden von Russen verhaftet. Wir hatten auch nicht viel Zeit. Ich musste alles in 10 Minuten machen. Aber es war eine sehr berührende Geschichte.
Das ging mir auch so, weil das muss man sich vorstellen. Also es ist ja wie illegale Landnahme. Man verschiebt die Grenzen einfach und da ist ein Mensch, der wohnt heute noch im einen Land. Morgens wacht er auf, da ist die Grenze neu gezogen und er wohnt in einem anderen Land, kann den Kontakt zu seinen Angehörigen nicht mehr aufrechterhalten und findet eigentlich auch keine neuen Kontakte. Also kann sich auch kein neues Leben aufbauen. Und man liest es und denkt, meine Güte, wie soll denn dieser Mensch eigentlich da weiterleben. Das fand ich also wirklich auch eine beeindruckende Geschichte. Und ebenso Maya, die eine Überlebende des Ghettos von Minsk war. Wie trafen Sie auf Maya?
Sie haben ja gefragt, wie planen Sie das? Und man muss einfach viel improvisieren. Man kann Interviews und Verabredungen, also nicht Monate im Voraus verabreden. Das funktioniert manchmal in Deutschland, aber sehr selten in Weißrussland oder in Kasachstan. Also es gab in Deutschland vor dem Krieg nicht viel Juden, aber in Weißrussland, in Osteuropa, gab es sehr viel Juden. In Minsk war ein Drittel von der Bevölkerung Juden. Und das Ghetto in Minsk war das größte Ghetto während des Krieges. Aber heute gibt es fast keine Juden mehr in Minsk und sehr wenig Überlebenden natürlich. Es ist ja auch lange her. Dann bin ich in Holocaust-Zentrum gegangen und dort arbeitete eine deutsche Frau. Ich habe sie gefragt, also wäre es möglich, mit einer Überlebenden zu sprechen. Und dann hat sie mir das Telefonnummer von Maya gegeben und ich habe dann Maya angerufen und ich fragte, ja, wäre es möglich, ihn zu treffen? Und sie sagte, ja, nein, jetzt ist nicht möglich, ich bin auf der Straße unterwegs, aber in 20 Minuten bin ich zu Hause. Und dann habe ich Maya getroffen und so ist das für mich berührendste Kapitel des Buches entstanden. Die Geschichte über wie Maya das Ghetto als Kind überleben hat. Ihr Bruder hat ihr gerettet, das war am letzten Tag, wenn das Ghetto vernichtet wurde. Maya war dann sehr krank, sie konnte nicht gehen, aber mit Maya ist es gut gegangen. Nach dem Krieg hat sie Akrobatik studiert und sie arbeitete im Staatszirkus in Minsk ihr ganzes Leben. Und für Maya war es auch sehr wichtig, ihre Geschichte zu erzählen, weil vor Gorbatschow war es für Maya und für alle Juden, die das Ghetto überlebt hatten, war es gefährlich zu reden.
Nach Ende der 80er Jahre konnte sie endlich zum ersten Mal tatsächlich ihre Geschichte auch öffentlich machen. Was sie schon ein bisschen wie ein roter Faden durch ihr Buch zieht, ist Russlands imperiales Selbstverständnis, bei dem man ja manchmal schon den Eindruck hat, daran hat sich auch in den letzten 30 Jahren jetzt gar nicht so viel verändert. Wir denken an die Tschetschenienkriege, an die Ukraine, an die Krim. Wie wirkt sich das eigentlich auf die Nachbarn aus? Auch gerade die Nachbarn Russlands, die sich oder damals der Sowjetunion, die sich mühsam von der Sowjetunion gelöst haben. Haben Sie das Gefühl, dass da so ein Eindruck ist, keiner kann sich sicher sein? Das, was der Ukraine passiert ist, kann irgendwie allen passieren oder fast allen, wenn sie nicht groß genug sind?
Ich konnte über all diese Angst spüren. Das ist ja eigentlich ganz natürlich. Aber man muss ja auch, jetzt werde ich nicht Putin verteidigen, aber man muss ja auch Russland vielleicht ein bisschen verstehen. Manche hat gelacht, wenn Putin gesagt hat, dass für Russland war der Zusammenbruch der Sowjetunions, das war die größte geopolitische Katastrophe vom letzten Jahrhundert. Für viele Russen war es das. Russland hat 20% sein Territorium verloren. 25 Millionen Russen lebten dann plötzlich außerhalb Russland und viele von ihnen leben heute immer noch außerhalb Russlands, aber jetzt nicht als Majorität, aber als Minorität in kleinen Ländern. Und ein Land, wo es viel Russen gibt, das ist Kasachstan. Kasachstan ist ein sehr großes Land, das neuntgrößte Land der Welt, hat auch die längste Grenze mit Russland. Aber in Kasachstan gibt es nicht viel Einwohner, sondern 18 Millionen. Das heißt, die Kasachen können diese Grenze nicht verteidigen eigentlich. Und 20% der Bevölkerung sind ethnische Russen. Und die leben dann meistens in dieser nicht weit weg von diesen Grenzgebieten entfernt. Was hat man in Kasachstan gemacht? Man spricht nicht viel darüber, aber man hat Stille. Ethnische Kasachen, diese Gebieten, wie heißt es?
Umgesiedelt. Dankeschön, ja. Genau, umgesiedelt.
Umgesiedelt.
Ihr Buch heißt Die Grenze und was wir auch in diesem Buch lernen, ist, wie wenig Bestand Grenzen haben, ja? Wie schnell sie sich verschieben können, wie sie verschwinden können, wie sie neu gezogen werden können. Und da habe ich gedacht, naja, eigentlich, wenn sie in 5 Jahren hinfahren würden, würden sie vielleicht noch mal ganz neue Länder kennenlerne, vielleicht nicht neue Länder, aber doch irgendwie nochmal neue Grenzziehungen. Sehen Sie denn Ihr Buch dann auch sowas wie eine Momentaufnahme?
Ja, natürlich. Und ich hatte diesen Traum, das war Februar 2014 und einige Wochen danach hat Russland die Krim-Halbinsel okkupiert und dann einige Wochen später hat man den Krieg in Ostukraine, dann hat die Grenze sich schon bewegt. Es ist ja eine sehr lebendige Grenze, es ist eine sehr aktive Grenze und war es immer.
Ich zitiere einen Mann aus Lettland aus ihrem Buch, der mit dem Satz vorkommt: Ich liege oft in der Nacht wach und mache mir Sorgen, ob es in 100 Jahren auch einen lettischen Staat geben wird. Da habe ich gedacht, das finde ich wirklich interessant. Ich käme nie auf die Idee, das zu denken, aber ich bin in, sagen wir mal, einer großen Kontinuität groß geworden. Zumindest haben wir das hier in den letzten 70 Jahren doch als große Kontinuität erlebt. Wenn jetzt so keine Grenze ewig ist und vielleicht auch gar nicht Bestand haben kann, würden Sie denken, dass das auf Russland auch zutrifft, dass Russland möglicherweise in einigen Jahren nochmal deutlich kleiner wird?
Oh, das ist eine schwierige Frage, würde ich lieber nicht antworten. Das habe ich einmal geantwortet. Vor einem Jahr in Dänemark hat mich ein Journalist mich gefragt, also was wird mit Russland passieren? Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht sagen, ist ja eine schwierige Frage. Aber was wird dann mit Russland passieren? Dann habe ich gesagt, na ja, die Grenze hat sich viel geändert. Ich glaube, in 100 Jahren werden diese Grenze anders aussehen. Und dann habe ich gesagt, die wird kleiner sein. Und das hat dann leider russische Journalisten übersetzt und hat dieses Interview in Russland veröffentlicht. Und ja, dann waren die Russen nicht froh. Ich musste mein Facebook und Twitter schließen.
Echt?
Ja, ich habe so viele Hassmeldungen bekommen.
Wahnsinn. Okay, wir werden dieses Gespräch nicht übersetzen. Ihre Reise hat länger als 8 Monate gedauert. Was würden Sie sagen, wie diese Reise Sie verändert hat? Das macht ja auch immer was mit einem.
Diese Reise hat, glaube ich, schon meine Welt vergrößert. Ich habe jetzt das Gefühl, dass mein Kopf, mein Gehirn größer ist, weil ich so viele Geschichten und Schicksale darin habe.
Ging mir auch so beim Lesen übrigens so, dass ich dachte, Wahnsinn, das muss ich jetzt alles noch mal irgendwie ein bisschen für mich auseinanderklamüsern, aber wirklich große Leseempfehlung. Die Grenze, eine Reise rund um Russland, ist übersetzt worden von Ulrich Sonnenberg. Vielen Dank, Erika Fattland. Danke.